Freue mich, dass ich hier sein darf bei Ihnen. Bin die letzten Jahre schon öfters in Kandern gewesen. Da holen wir unseren Honig immer. Da oben bei so einem Honigzüchter mit vielen Goldmedaillen ausgezeichnet. Kein Namen sagen, aber Butt heißt er. Und dann war ich schon einige Male auch mit der Renate Flügel, ihrem Mann und dem Team im Connection oder wie das Ding da heißt und haben da Seniorennachmittage gehalten mit den Senioren. Von daher ist mir also Kandern sehr, sehr vertraut auch. Du hast Worte des ewigen Lebens und die gibst du den Menschen umsonst. So haben wir vorher gesungen und so habe ich es auch immer gehalten, die Worte des ewigen Lebens umsonst zu geben. Als wir da saßen, kam als erstes der Kassier und sagte, was brauchen Sie für Fahrgeld oder was weiß ich, sage ich, umsonst, umsonst. Alles ist umsonst. Was ihr empfangen habt, das sollt ihr umsonst weitergeben. Worte des ewigen Lebens. Und wir haben so wunderbare Worte des ewigen Lebens auch in den Liedern gehört. Herzlichen Dank dafür. Da kann man also wirklich froh sein und glücklich sein, dass wir Gottes Wort im Lied auch so haben. Ich möchte ein paar Verse lesen. Es ist ja schon angeklungen durch Bruder Hemann aus der Offenbarung Kapitel 3, die Verse 1 bis 6, das Sendschreiben an die Gemeinde zu Sardes. Dort steht, und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, das sagt der, der die sieben Geister Gottes hat, und die sieben Sterne. Ich kenne deine Werke. Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Werde wach und stärke das andere, das sterben will. Denn ich habe deine Werke nicht als vollkommen befunden vor meinem Gott. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast, und halte es fest und tue Buße. Wenn du aber nicht wachen wirst, werde ich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Aber du hast einige in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Die werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind's wert. Wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden, und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens. Und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Liebe Brüder und Schwestern, es gibt in unserer Badischen Landeskirche die Sitte und die Einrichtung der sogenannten Visitationen. Die erste Visitation soll Johann Peter Hebel ins Leben gerufen haben, der ja da der erste Prälat auch der Badischen Landeskirche gewesen ist. Was heißt das Visitation? Ganz praktisch, ich habe in meiner Pfarrerlaufbahn etwa 6 solcher Visitationen erlebt. Das heißt, dass alle 5 bis 6 Jahre der Dekan des Kirchenbezirkes mit einer Kommission kommt und alles genau in Augenschein in einer Gemeinde nimmt. Das hat das Gute für sich, dass die Gemeinde nicht immer nur mit sich selber befasst ist, sondern dass von außen mal Leute kommen, die objektiv prüfen, und die objektiv mal gucken, was da alles so los ist. Also, was machen die? Es ist meistens ein Architekt dabei, der die Bauwerke, die kirchlichen, besichtigt. Die Kirche, das Gemeindehaus, das Pfarrhaus, Kindergärten, soweit sie in kirchlicher Trägerschaft sind und. Und dann sagt, das muss gemacht werden und dieses und jenes. Schaut, dass das gemacht wird bis zum nächsten Mal. Dann führt der Dekan auch immer ein seelsorgerliches Gespräch mit dem Pfarrer und seiner Frau Und was da gesagt wird, das ist geschützt, darf nicht weitergegeben werden. Und da kann dann der Pfarrer seinen Kropf leeren über manche Schwierigkeiten und über manche Versäumnisse von Menschen und. Sehr gut. Würde es eigentlich empfehlen, dass von außen Leute, die unbedarft und völlig objektiv sind, einmal so eine Gemeinde durchforsten. Wäre viel einfacher, als wenn das immer nur intern geht, aber nur als Anregung. Dann werden die Akten durchgesucht, die Kirchenbücher, die Verwaltung, die Finanzen, alles wird geprüft. Gibt auch ein Gespräch mit den Kirchenältesten oder mit dem Gemeinderat, wo dann die wieder unter Ausschluss des Pfarrers, der muss draußen bleiben, gesagt wird, was sie alles auszusetzen haben. Und man freut sich, wenn der Dekan dann sagt, Bruder Link, die Kirchenältesten haben gesagt, einen besseren findest du nicht. Also dann freut man sich immer, manchmal auch nicht. Ja. Ja, und dann kommt der Höhepunkt der Visitation. Der Sonntag, der Visitationssonntag, wo die Gemeinde eingeladen ist und der Chor und der Lobpreischor und die Kinder und die Jugend und alles, was da in der Gemeinde webt und lebt, die gestalten dann den Gottesdienst mit. Und dann gibt's ein gemeinsames Mittagessen, damit endet dann die Visitation. Und so viel sind nie in der Kirche wie am Visitationssonntag. Aus Neugier natürlich schon und weil es ein Mittagessen gibt. Und es könnte ein völlig falscher Eindruck entstehen bei der Visitationskommission, dass es heißt, also ein Kirchenbesuch und wie die essen und was weiß ich und Kinder und so weiter und so fort. Ja, und wenn dann die Visitation zu Ende ist, dann kommen spannende 3 bis 4 Wochen. Ja, und dann kommt das, was wir als Thema hier haben. Dann kommt der sogenannte Visitationsbescheid vom Oberkirchenrat, von der Kirchenleitung und von der Visitationskommission. Und dieser Visitationsbescheid muss öffentlich verlesen werden, mit allem, was er beinhaltet. Ja, und das ist schon manchmal hart, das kann Lob und Anerkennung in diesem Visitationsbescheid sein, aber auch Negatives, Warnendes, das gesagt wird, das muss geändert werden. Man wird ja betriebsblind, wenn man immer nur sich selber sieht. Und deshalb ist gut, wenn dann gesagt wird, ja. Und nun, warum erzähle ich das einleitend? Weil die sogenannten 7 Sendschreiben der Offenbarung auch etwas sind wie Visitationsbescheide. Jede der 7 Gemeinden erhält einen Visitationsbescheid, aber nicht von dem Oberkirchenrat oder einer Kirchenbehörde, sondern von Jesus Christus selber. Er hat diesen Bescheid, der auferstandene Jesus Christus hat diesen Bescheid dem Seher Johannes, der auf der Insel Patmos verbannt war, in die Feder diktiert. Schreibe dort, schreibe dort, schreibe dort. Ja, und diese 7 Sendschreiben, die enthalten auch viel Gutes, aber auch viel Warnendes. Und wir wollen einfach heute Morgen mal dieses eine Sendschreiben an die Gemeinde zu Sardes etwas näher ansehen. Jesus kann nicht getäuscht werden. Er sieht tiefer. Herr, du erkennest mich. Und erforschest mich, Psalm 139, Bruder Gehmann gelesen hat, ich sitze oder stehe auf, so weißt du es, du kennst alle meine Gedanken von ferne. Welches Visitationsteam würde schon die Gedanken von ferne kennen? Gott kennt es, Jesus weiß es. Er schaut in unser Herz, er kennt auch die Kellerräume unserer Fantasie, was sich dort alles abspielt, wo nie Menschen sagen würden, kennt es alles. Und deshalb kann er auch einen echten Bericht schreiben, einen wahren Bericht. Es heißt hier, dass Jesus Augen hat wie Feuerflammen. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal in Feuerflammen hineingeguckt haben. Da wird man geblendet, da schaut man gleich weg. Es
kann man nicht ertragen. Augen wie Feuerflammen. Schon wenn einer einen hasserfüllt anblickt, als wollte er einen fressen, schon da kann man nicht in die Augen solch eines Menschen schauen. Aber wie Feuerflammen. Und steht hier, der die sieben Geister Gottes hat. Jesus hat die sieben Geister Gottes. Können Sie nachlesen in Jesaja Kapitel 11. Dort stehen die bekannten Verse, es wird ein Reis aufgehen aus dem Stamm Isai und aus seiner Wurzel Frucht bringen. Und auf ihm, wir sagen vom Neuen Testament her, auf Jesus wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit, der Geist des Verstandes, der Geist des Rates, der Geist der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Geist der Furcht des Herrn. Die sieben Geister Gottes. Sieben ist in der Bibel die Vollzahl. Die volle Fülle des Geistes besitzen wir nicht, besitzt Jesus alleine. Er hat die sieben Geister Gottes. Der Apostel Paulus schreibt in die Kolosser, in Jesus Christus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und er nun gibt diesen Bericht an die Gemeinde durch den Johannes weiter. Und die Berichte beginnen da alle, ich weiß deine Werke, ich kenne deine Werke, ich kenne deine Bedrängnis, ich kenne alles, kannst mir nichts vormachen. Auch die Gemeinde zu Sardes bekommt diesen Bericht eingangs gesagt, ich kenne deine Werke. Und dieser Visitationsbescheid Jesu an die Gemeinde zu Sardes hat drei Schwerpunkte. Dieser Bericht weckt auf und deckt auf und zeigt auf. Der Bericht deckt auf, er weckt auf und er zeigt auf. Ja, er deckt auf, radikal deckt Jesus den Zustand der Gemeinde auf in Sardes. Ich kenne deine Werke. Du hast den Namen, dass du lebst und bist doch tot. Du hast den Namen, dass du lebst. Die Gemeinde in Sardes hatte einen Namen. Sie hieß nicht Freie Evangelische Gemeinde oder Krishona-Gemeinde oder Kirchengemeinde oder Paulus-Gemeinde, sondern sie hieß Lebendige Gemeinde. Stell mir vor, das Gemeindehaus mit einem Schild, lebendige Gemeinde. Du hast den Namen, dass du lebst. Lass mal das mal ganz positiv stehen. Die Gemeinde zu Sardes war bekannt als lebendige Gemeinde. Sonst würde Jesus nicht sagen, du hast den Namen, dass du lebst. Da war was los, viele, viele Aktivitäten, viele Veranstaltungen, gute Predigten, große Chöre, hohe Kollekten, schicke Versammlungshäuser, Aktivitäten. Tja, Ausgrabungen aus den 50er Jahren, noch gar nicht so lang her, haben dort in Sardes in Kleinasien Erstaunliches zutage gebracht. Große Synagoge, ein Riesengymnasium, Thermen, wo man baden konnte, Sportstätten. Aber da war was los damals. In Sardes und natürlich auch in der Gemeinde. Nein, die Gemeinde zu Sardes war keine arme Gemeinde, auf keinen Fall. Da war Wohlstand da, ja, und wahrscheinlich noch etwas von dem Glanz und Reichtum des Königs Krösus, der einige hundert Jahre vorher geherrscht hat und einen märchenhaften Reichtum besessen hat. Märchenhaften Reichtum ist heute noch sprichwörtlich, wenn man sagt, der ist Krösus. Der hat wunderbare Gebäude gebaut und der schwamm geradezu in Gold und Geld. Und wissen Sie, wo er sein Gold hergehabt hat? Von einem Fluss, der an Sardes vorbeigeflossen ist. Der griechische, römische Schriftsteller Herodot schreibt, der Fluss Baktolos, so hieß der Fluss, weiß nicht, wie er heute heißt, der bei Sardes vorbeifließt und sich in den Hermos ergießt, führt mit sich viel Goldsand und bewirkt dadurch den großen Reichtum des Königs Krösus und der Bürger von Sardes. Also der Fluss war nicht reich an Fischen, aber war reich an Goldsand. Stellen Sie sich vor, die Kander, die würde jetzt Goldsand anschwemmen ohne Ende. Und Sie könnten mit dem Küchensieb dorthin und ein bisschen schütteln und dann die Nuggets, die Goldkörner da raussammeln. Ah, das wäre wunderbar, da hätte wer Kandern sicher auch politisch und auch kirchlich und gemeindlich aus dem Schneider mit den Finanzen. Ja, wir können uns vorstellen, dass etwas von diesem Reichtum auch dort in der Gemeinde noch nachgewirkt hat. Der große Reichtum, Wohlstand. Wir wissen alle, das schläfert auch ein. Wohlstand und Reichtum und gutes Leben ist fürs geistliche Leben gar nicht so gut. Es macht träge, schläfert ein, stumpft ab. Gottes Wort und Gottes Reden wird nicht mehr so ernst genommen. Ja, ich meine, wir brauchen hier gar keine großen Verrenkungen zu machen, um hier einen Bogen zu schlagen in unsere heutige Zeit und Situation. Uns geht's gut. Weiß nicht, weshalb Menschen immer jammern. Per Steinbrück, der ehemalige Finanzdirektor, der sagte, das beliebteste Urlaubsziel der Deutschen wäre das Jammertal. Beliebteste Urlaubsziel, das Jammertal. Wir jammern dauernd auf ganz hohem Niveau, wir jammern. Nein, wir haben nichts zu jammern. Uns geht es gut, können uns fast alles leisten, Ferien und Urlaub und wo weiß ich hin. Uns geht es gut, auch den Kirchen geht es gut, sie hängen. Die Kirche liegt zwar auf der Intensivstation so in den letzten Zügen, aber sie stirbt doch nicht, sie hängt am Tropf der Kirchensteuer so und da geht's noch eine Weile. Aber die Spenden fließen reichlich auch in unsere Gemeinden hinein, uns geht es gut. Viele christliche Aktivitäten, denken wir nur anfangs dieses Monats der Kirchentag in Dresden, über 100.000 Dauerteilnehmer, über 6.000 Mitwirkende, 6.000 freiwillige Helfer, 2.500 Veranstaltungen, Sonderzüge und vieles, vieles mehr. Wir haben Religionsfreiheit. Schätzen wir das überhaupt? Uns frei versammeln können. Ich habe als Kind noch die Zeit erlebt, wo hinten, wenn der Pfarrer gepredigt hat, Leute saßen mit einem Stenoblock und jeden Satz mitstenografiert haben. Um einen Satz zu finden, wo sie ihn packen können. Einsperren, weg. Gibt viele Gründe damals. Ja, wir haben also alles, aber ist noch geistliches Leben? Da wollen wir doch mal ehrlich sein. Ist in unseren Gemeinden nur Aktivität oder wirklich geistliches Leben? Das weiß Jesus und wir können ihm da nichts vormachen. Ist es ein Leben aus Gott? Ein Leben für Gott? Glauben wir überhaupt, dass Gott lebt, dass Jesus lebt, dass er uns regiert, dass wir zu ihm beten und nicht unsere Gebete nur bis zur Zimmerdecke gehen, wie eine Frau neulich sagte. Wissen Sie, Herr Pfarrer, wenn ich bete, dann habe ich den Eindruck, das Gebet geht nur bis zur Zimmerdecke, dann ist es fertig. Und dann sagte ich, ja, freut sich doch, liebe Frau, Gott ist ja auch unter der Zimmerdecke. Er hat gesagt, er ist überall da, von allen Seiten umgibt er mich und hält seine Hand über mir. Ja, was setzen wir noch ein für die Sache Jesu? Sind wir noch missionarische Gemeinde? Schön, wenn man hört, werden Missionare unterstützt. Wunderbar, so muss man weitermachen. In einem älteren Lied, das wir früher in der Schule immer gesungen haben, da heißt es, kommt Gott, oder Jesus kann man auch sagen, als Mensch in Dorf und Stadt, hat er nicht viel zu lachen. Die Christenheit ist lau und satt, verstrickt in eigene Sachen. Wie würde der Visitationsbescheid unserer Gemeinden und unseres persönlichen Lebens aussehen, wenn er wirklich zu uns käme, ja, wenn er wirklich seine Flammenaugen auf uns wirft, und das macht er ja auch. So verheerend wie in Sardes, du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Es wäre verheerend, es wäre fürchterlich, es wäre das Ende. Aber Gott vernichtet nicht nur, Gott deckt nicht nur auf, sondern er weckt auf. Es wäre unbarmherzig, wenn Gott nur aufdecken würde, so sieht's aus in deinem Leben. Nein, da lässt er uns nicht stehen, er weckt uns auf. Und er sagt, noch ist Zeit zur Umkehr. Tu Buße, werde wach. Es gibt einen natürlichen und gesunden Schlaf. Der Kirchenschlaf soll ja der gesündeste sein. Der Schlaf, den wir nachts da haben, der unsere Kräfte wieder neu und frisch macht, sodass wir am nächsten Tag wieder neu gestärkt an unsere Aufgaben gehen können. Der ist hier nicht gemeint, wenn Jesus sagt, werde wach, sondern wir wissen alle, es ist der geistliche Schlaf gemeint. Und in diesen geistlichen Schlaf lullt uns der Böse ein. Der hat nämlich kein Interesse, dass wir wach sind und für Jesus da. Er lullt uns ein. Und er sagt, wenn von der Umkehr die Rede ist, musst du nicht so ernst nehmen. Und wenn unser Gewissen geweckt wird, wisst ihr, Gott hat einen geheimen Verbündeten in jedem Menschen. Ob er gläubig ist oder ungläubig, das ist das Gewissen. Und unser Gewissen hat ein super Gedächtnis. Das kann sich nach 30 Jahren an Dinge erinnern, als ob sie gestern passiert wären. Das ist plötzlich da. Und wenn das Gewissen geweckt wird, macht der Heilige Geist. Einem Lied heißt es, dem Heiligen Geist, der gnädig dich straft und sich am Gewissen bezeugt mit Macht. Dann ist die Stunde da, aufzuwachen, endlich ernst zu nehmen. Wach auf, der du schläfst, und erheb dich von den Toten, dann wird dich Jesus erleuchten. Aber der Böse, ich komme noch einmal drauf zurück, der sagt ja, musst du nicht so ernst und so wörtlich nehmen. Noch nicht so genau. Da bei der Beerdigung vielleicht, da bist du erschrocken gewesen, dass der Nachbar da plötzlich gestorben ist. Aber der Tod, der kommt immer nur ins Nachbarhaus und aber nie zu dir. Schieben wir weg. Wenn unser Gewissen geweckt ist, dann sagt der Böse, schlaf ruhig weiter. Leb so weiter wie jetzt und sei weiter so, wie du bist. Mach dir das Leben angenehm. Kein Jenseits gibt's, kein Wiedersehen. Hier ist, glaube ich, die Feuerbachstraße, gell? Der hat sowas behauptet. Der hat gesagt, Gott ist eine Erfindung der Menschen. Nicht Gott hat den Menschen geschaffen, sondern der Mensch schafft sich seinen Gott und baut ihn so zurecht, dass es in seinen Krautkübel da passt und so weiter. Nein, es ist ganz anders. Gott ist da. Und Jesus sagt, du Buße, wach endlich auf, beuge dich vor Jesus Christus, beug dich vor mir. Ich traue es mir kaum zu sagen, aber die Menschen beugen sich lieber vor den schlimmsten Diktatoren. Die Menschen beugen sich lieber vor Stalin und Hitler, als dass sie sich vor Jesus Christus beugen und sagen, Herr, hier lieg ich, vergib mir, sonst bin ich verloren. So sind wir Menschen. Das steckt in uns drin. Und es muss anders werden. Deshalb dieser Weckruf Jesu, wach auf, der du schläfst. Ja, und dabei wäre es so wunderbar, wenn wir wirklich diese Buße, diese Umkehr wirklich mal vollziehen würden und unser Leben in Ordnung brächten mit Gott und mit Menschen. Es wäre wunderbar, da würden die Engel im Himmel jubeln vor Freude. Ich fantasiere nicht, das sagt Jesus selber, dass die Engel im Himmel sich freuen über jeden Sünder, der umkehrt und Buße tut. In diesem Augenblick passieren wunderbare Dinge. Wenn ein Mensch wirklich Buße tut, dann passieren wunderbare Dinge in seinem Leben. In diesem Augenblick wird unser Name eingeschrieben ins Buch des Lebens. Ins Buch des Lebens. Wir werden dadurch Bürger des Reiches Gottes. Wir gehören dann ins Reich Gottes und zum Reich Gottes. In diesem Augenblick, wenn jemand Buße tut, erlangen wir die himmlische Staatsbürgerschaft. Wunderbar. Viele bezahlen, wer weiß wie viel Geld, um Schweizer Staatsbürger zu werden. Papierle Schweizer, wie man so sagt. Das kostet, glaube ich, 10.000 oder noch mehr. Aber es wäre doch so einfach, die himmlische Staatsbürgerschaft zu haben und zu sagen, meine Heimat ist im Himmel. Von dort warte ich auf Jesus. Der wird kommen und er wird mich zu sich nehmen. Der Hebräerbrief sagt, ihr seid gekommen zu der Stadt des lebendigen Gottes und zur Menge vieler tausend Engel und zu der Gemeinde der Erstgeborene, die im Himmel angeschrieben ist. Schaut, Jesus liebt seine Gemeinde über alles. Über alles. Er lässt sie nicht zugrunde gehen und er liebt jeden Menschen über alles. Der Reformator Martin Luther, der sagt mal, Gott ist ein glühender Backofen der Liebe. Glühender Backofen der Liebe. Wunderbar. Glühender Backofen der Liebe. Und er schenkt auch uns diese Liebe, wenn wir darum bitten. Eine Liebe, die sich nicht erbittern lässt. Eine Liebe, die das Böse nicht zurechnet. Eine Liebe, die alles einsetzt für ihn. Ihr seid gekommen zu denen, die im Himmel angeschrieben sind. Er liebt uns mit seiner ewigen Liebe und Kraft. Deshalb sein so seelsorgerlicher Ruf zur Umkehr, werde wach. Denk daran, was du gehört und was du gesehen und erlebt hast. Denk über dein Leben nach, was wir da alles gehört haben vom Wort Gottes. Vielleicht auf dem Schoß der Mutter. Vielleicht in Religionsunterricht oder im Konfirmand, ist egal. Was wir gehört haben, schon in 1000 Predigten, denke daran, was du gehört hast und werde wach. Aber nicht nur das, sondern es steht hier, stärke das andere, das sterben will. Stärke das andere, das sterben will. In einem Lied von Philipp Nicolai, das wir dann anschließend singen wollen, heißt, wachet auf, ruft uns die Stimme der Wächter sehr hoch auf der Zinne. Gott hat uns dieses Wächterherz gegeben, dass wir auch auf andere achten und nicht nur sagen, wenn ich ihn habe, wenn er mein ist, dann lasse ich still die anderen breite, lichte Straßen wandern, ist mir völlig egal. Nein, stärke das andere, das sterben will. Die Wächter auf der Zinne hatten eine Doppelaufgabe. Stellen Sie sich vor, die Wächter auf der Zinne, Jerusalem, wir waren mal dort, die Mauer, die ist ja beeindruckend. Und auf dieser Mauer, da waren die Wächter Tag und Nacht. Und die hatten eine doppelte Sicht und eine doppelte Aufgabe, nämlich die konnten nach außen schauen, ins flache Feld, haben gesehen, wenn da so ein feindliches Heer heranrückte und haben dann Signal gegeben, gesagt, wach auf, du Stadt, größte Gefahr. Aber sie konnten von dieser erhöhten Warte aus, von der Zinne oder von der Mauer, auch ins Innere gucken, in die Stadt hinein. Und haben dann gesehen, wenn da ein Feuer oder was ausbricht, haben sie auch Alarmsignale gegeben. Und das, denke ich, ist auch unsere Aufgabe. Wir müssen auf beide Gefahren achten in unserem Leben, Glaubensleben und in einer Gemeinde. Auf die Gefahren von außen, Verweltlichung, Gottlosigkeit, Auflösung der Gebote. Wir sehen das ja heute, diesen Dreier- oder Viererschritt. Zunächst ist immer die Gottlosigkeit. Aus der Gottlosigkeit folgt die Lieblosigkeit. Und aus der Lieblosigkeit folgt die Gesetzlosigkeit. Da kommt dann der Terror über alles. Man hat nichts mehr, was einen wirklich bindet, wenn alle Gebote aufgelöst werden. Das ist die Verweltlichung, die die Gemeinde von außen bedroht. Aber die Gemeinde wird auch bedroht vom Inneren. von Unversöhnlichkeit, von bösen Gerüchten, die ausgestreut werden, von Gebetsmüdigkeit, von Opfermüdigkeit, von Dienstmüdigkeit. Es wird hier gesprochen, dass viele ihre Kleider besudelt haben in der Gemeinde zu Sardes. Das ist so ein biblischer Fachausdruck für sexuelle Vergehen. Und wir beobachten mit großer Sorge, dass auch in christlichen Kreisen, ja, das nicht Halt macht. Geschiedene Pfarrer, geschiedene Prediger, geschiedene Ehen, auch von christlichen Leuten, von gläubigen Leuten. Die Gefahr von innen, die ist sehr groß. Beides müssen wir im Auge haben und müssen offen dafür sein. Denn es gibt ein zu spät. Wenn du nicht wachst, sagt Jesus, werde ich zu dir kommen wie ein Dieb in der Nacht. Und dann kann er auch die Konsequenzen bringen. Ich habe mal mit einem Arzt gesprochen, der sagte, wenn die Leute nur nicht immer zu spät kämen. Da habe ich immer Fälle, wo ich zu denen sage, wenn sie ein halbes Jahr früher gekommen wäre, hätte ihnen noch geholfen werden können. Warum sind sie denn so spät dran? Krebs oder was es auch immer ist. Das ist zum Verzweifeln, dass viele zu spät kommen. Es gibt ein zu spät, ja, dann ist die Tür verschlossen. Die Tür zur Ewigkeit. Nicht ewig währt des Herrn Geduld. Und wenn wir 100-mal und 1000-mal gehört haben, umzukehren und machen es nicht und schlafen weiter, dann gibt es ein zu spät. Möchte ich mal ganz klar sagen, was hier Gott sagt, was Jesus sagt, wenn du nicht wachen wirst. Der reiche Kornbauer zum Beispiel, der hat auch gesagt, jetzt habe ich ja alles, was ich brauche. Kann ich meine Seele beruhigen? Und dann sagt Gott, du Narr, heute Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Ich habe ungefähr 2000 Menschen beerdigt in den 35 Jahren meines Dienstes. Und da waren Fälle dabei, da haben die 5 Minuten vorher nicht gewusst, dass sie gleich tot sein werden. Ein 41-jähriger Mann lag auf dem Sofa mit der Zeitung und hat gelesen und 5 Minuten später lag er am Boden tot. Tot am Boden. Das sind Dinge, die kann man wirklich erleben und vielleicht habt ihr auch schon mal sowas erlebt. Deshalb sagt der Apostel Paulus, der verstärkt es noch, wach auf, der du schläfst und erhebe dich von den Toten, dann wird dich Christus erleuchten. Der Visitationsbescheid Jesu, egal an wen er jetzt geht, deckt auf und weckt auf und drittens, er zeigt auf, nämlich er zeigt auf, was die Überwinder, von denen hier geredet wird, erwartet. Wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer überwindet? Es ist uns allen klar, Überwindung hat was mit dem Kampf zu tun. Im Kampf überwindet man Feinde. Im Kampf überwindet man auch Dinge, die einen bedrohen. Und in erster Linie ist hier der Kampf gegen uns selber gemeint. Gegen das eigene Ich. Gegen unseren Anspruch, alles haben und wissen zu wollen, gegen uns selbst. Überwinder, das heißt, überwinde dich selbst. Kampf gegen die Lüste und Begierden, gegen die Ehre, die wir immer wieder suchen. Ja, und dann gibt's Leute, die zerfließen im Selbstmitleid und im Selbstwille. Das ist eine ganz gefährliche Sache, kann ich Ihnen nur sagen. Da geht's meistens abwärts, wenn man so in Selbstmitleid, im Selbstbedauern steht. Ich habe es am allerschwersten, so schwer hat es überhaupt kein Mensch auf der Welt wie ich. Wenn die wüssten, wie dreckig mir es geht, keinem geht so schlimm. Man kann sich da hineinbohren, bis man wirklich am Ende ist. Nein, wir haben keinen Grund zum Selbstmitleid. Und schon gar nicht zur Anklage Gottes. Wie kann Gott es zulassen? Ich hatte meinen Kirchendiener, der war 83 Jahre alt, der ist immer aufgewacht beim Amen, hat dann geläutet. Also der war ein sehr schlaffreudiger Kirchendiener. Und er war 83 Jahre, dann wurde er krank, musste ins Krankenhaus. Dann habe ich ihn besucht, habe gesagt, er hat sowieso. Jetzt liegen Sie im Krankenhaus, jetzt können Sie gar keinen Dienst mehr in der Kirche machen. Und dann sagt der Pfarrer, mit was habe ich das verdient eigentlich? Wie kann Gott das zulassen, dass ich jetzt da liege? Und dann dachte ich, jetzt muss ich einfach mal umgekehrt fragen. Dann habe ich gesagt, waren Sie noch nie krank? Nein, noch nie. Waren Sie im Krieg? Ja, im Ersten Weltkrieg. Haben Sie da nein, keine Schussverletzung, nix. Und später, ja, ich bin immer ganz gesund gewesen. Dann sagte ich, ja, haben Sie denn nie gefragt, wie Gott das zulassen kann, dass Sie immer gesund sind und dass es Ihnen so gut geht bis ins hohe Alter? Haben Sie nie gefragt, womit Sie das verdient haben oder nicht verdient? Oh, da haben Sie eigentlich auch recht, hat er gesagt. Haben Sie recht, ja. Sag ich, danken Sie doch dafür, dass Gott Ihnen so viel Gnade und ja, Jahre gegeben hat. Danken Sie doch dafür. Ja, und dann kam noch ein Mann da zu ihm, ein Befreundeter, der sagte, na, wie sieht's jetzt aus eigentlich? Ist es Krebs oder nicht? Dann sagte der, nein, es ist kein Krebs. Dann sagte der Besucher, na Gott sei Dank. Dann sage ich, das wollen wir jetzt sofort machen. Gott sei Dank, jetzt wollen wir Gott danken dafür. Wissen Sie, manchmal, da gibt ein Gott so eine Steilvorlage. Und da muss man ein bisschen drauf warten innerlich. Gerade bei so einem Krankenbesuch, das ist ja gar nicht so einfach. Aber das war also wirklich wie von Gott geschenkt. Gott sei Dank, dass das kein Krebs ist, sage ich, sofort, wollen wir sofort machen. Sofort machen. Ja, womit habe ich das verdient? Nein, der Kampf gegen uns selber. Nehmen Sie den ernst. Der Apostel Paulus sagt am Ende seines Lebens, ich habe einen guten Kampf gekämpft. Ich habe Glauben gehalten. Hinfort ist mir beigelegt die Krone der Gerechtigkeit. Dieser Glaubenskampf lohnt sich. Darauf stehen die allergrößten Verheißungen Gottes. Allein in diesem zweiten und dritten Kapitel der Offenbarung wird 6-mal gesagt, wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem anderen Tod. Dem will ich Macht geben über die Heiden. Dessen Namen soll nicht ausgelöscht werden aus dem Buch des Lebens. Und dann, wer überwindet, auf ihn will ich schreiben den Namen meines Gottes. Dem will ich geben, mit mir auf meinen Stuhl zu sitzen. Der soll mit weißen Kleidern angetan werden. Das weiße Kleid, ich komme zum Schluss, das ist der neue Leib, den Gott uns schenken wird in der Auferstehung. Der Apostel Paulus sagt mal, ich möchte lieber überkleidet werden als entkleidet. Dieses neue weiße Kleid hat uns Jesus durch sein Sterben am Kreuz von Golgatha erworben. Da hat er sein Blut und Leben für uns dahingegeben, damit wir dieses gereinigte weiße Kleid haben. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werde eingehen. Wir kennen alle dieses wunderbare Lied. Und wir dürfen uns freuen auf diesen Augenblick, wenn wir in diesem neuen Leib verwandelt werden, in diesen neuen Leib, den Jesus hatte, wo Paulus sagt, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle sterben, 1. Korinther 15, lesen Sie das nach, sondern wir werden alle verwandelt werden und dasselbe plötzlich in einem Augenblick. Es war vor kurzem oder vielleicht vor 2 Jahren, mein Gedächtnis lässt mich manchmal im Stich. Vor 2 Jahren, da hatte ich in Steinen in Vertretung eine Beerdigung zu halten. Und es war sehr heiß in der überfüllten Leichenhalle. Und deshalb hat der Friedhofsmann das große Tor hinten und das große Tor vorne aufgemacht, dass also ein frischer Luftzug durch diese Leichenhalle ging. Und denkt mal, mitten in meiner Ansprache, weiß nicht mehr, was ich da für einen Text hatte, mitten in meiner Ansprache, da flatterte hinten ein wunderschöner Schmetterling herein. Wunderbar. Der kreiste über der Trauergemeinde, dann am Sarg dort, als wollte er sagen, ja, warum seid ihr denn so traurig? Schaut doch auf mich. Ich war vor 14 Tagen noch eine Raupe, die durch den Staub gekrochen ist. Und dann hat mich Gott verwandelt, hat mir Gott einen ganz neuen Leib gegeben. Ich kann fliegen, schaut mich doch an. Da ist er rausgeflogen. War natürlich eindrücklich. Werden die, die dabei waren, sicher nicht vergessen. Ich habe natürlich Bezug gleich drauf genommen, ist ja klar. Ja, und jetzt sagt Jesus, schaut doch auf mich, warum seid ihr so traurig? Ich war tot und siehe, ich bin wieder lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Visitationsbescheid Jesu. Ich konnte nur einiges antönen. Denken Sie weiter drüber nach. Der Visitationsbescheid Jesu. Wie wird er aussehen über mein Leben, über das Leben der Gemeinden? Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden, was der Geist dir und mir sagt. Amen. Wir wollen es noch zusammen beten. Herr Jesus, wir können und wollen dir nichts vormachen. Du siehst, wie unser Leben aussieht. Du kennst unsere Gedanken von Ferne. Du schaust in die tiefsten Tiefen unseres Lebens hinein. Und wir möchten jetzt offen sein vor dir. Und möchten uns beugen vor dir. Du hast recht, jawohl, mit all dem, was du uns zu sagen hast und gezeigt hast. Wir möchten dich bitten, vergib uns auch die unerkannte und ungesagte Sünde. Und mach uns rein und wasche uns rein durch dein Blut, das du vergossen hast für mich und für alle Menschen. Ja, wir danken dir, dass du dieses Opfer auf Golgatha für uns vollbracht hast und dass wir nun mit großer Zuversicht auf unser Lebensende zublicken dürfen und zugehen dürfen. Wenn das Ende kommt, dann kommt für uns der Anfang. Dafür danken wir dir. Bitten dich, lass uns auch weiterhin kämpfen gegen die Welt, um uns und gegen die Sünde in uns und bewahre unser Herz und unser Leben zur ewigen Seligkeit. Amen.